In der heutigen Podcast-Folge, in einem Interview, natürlich wieder mit Andrea Simon, geht es auch wieder um 10 Fragen. Bei der letzten Podcast-Folge hatten wir den Fokus auf die neue 08334. Heute geht es um Fragen an den Sachverständigen für Sprachalarmanlagen. Das Thema steht im Fokus. Wenn dich das Thema interessiert, welche 10 typischen Fragen Andrea Simon immer bekommt, dann ist das deine Podcast-Folge. Herzlich willkommen im Podcast Brandschutz to go. Mein Name ist Wenzel, Stefan Wenzel. In der heutigen Podcast-Folge habe ich als Interviewgast wieder den Andrea Simon eingeladen. Wir hatten bereits eine Folge mit 10 Fragen, da ging es mehr um die 08334, um gefühlt die neue 08334. Heute 10 Fragen, die er regelmäßig oder öfter schon bekommen hat als Sachverständige. Also steht die Prüfung durch den Sachverständigen für Sprachalarmanlagen im Fokus. Natürlich können die angesprochenen Problemstellungen auch zum Beispiel bei einer VOB-Abnahme sich ergeben. Aber oft ist doch der Prüfsachverständige auch der Schlüssel zur Abnahme und damit oft der Startschuss für die Restzahlung und den Beginn für die Gewährleistung. Darum erstmal herzlich willkommen im Interview, lieber Andreas.
Ja, hallo Stefan.
Wir haben uns 10 Fragen überlegt, die du so klassisch bekommst als Sachverständiger. Vielen Dank erstmal dafür. Da hast du eine gute Vorbereitung, eine gute Vorlage für mich ergeben. Fangen wir doch gleich an mit der ersten Frage. Ist der Verzicht auf Funktionserhalt nach LAR, also Leitungsanlagenrichtlinie, bei der Ringverkabelung der Lautsprecherstromkreise einer Sprachalarmanlage überhaupt möglich?
Ja, schöne Frage. Und die Frage hat ja auch gerade in Objekten, wo wir größere Alarmierungsbereiche haben, durchaus seine Berechtigung, weil wir wissen ja, wenn wir eine Lautsprecherverkabelung vornehmen, die nicht stichförmig ist, wie das zum Beispiel ab Sicherheitsstufe 2 mit der AB-Installation ist, sondern ringförmig, dass wir dabei den Kurzschluss besonders im Visier haben müssen. Da gibt es dann die Möglichkeit, sogenannte Kurzschlussisolatoren in den Ring mit einzusetzen, damit es beim Auftreten des Kurzschlusses zu möglichst wenig und zu vorher kalkuliertem Ausfall kommt. Weil wir ja ab Sicherheitsstufe 2 die reduzierten Anforderungen der Sprachverständlichkeit auch in einem Kurzschlussfall realisieren müssen. Jetzt kommt aber dazu die Frage, warum überlegt man denn überhaupt in Richtung Ringverkabelung? Weil ja die zusätzlichen Kurzschlussisolatoren natürlich auch ein Invest sind. Und deswegen holte ich gleich aus, große Alarmierungsbereiche, weil es natürlich die Möglichkeit gibt zu überlegen, wo hat man so eine Art Break-Even-Point? Wann sind die Mehrinvestitionskosten der Kurzschlussisolatoren vielleicht mit etwas gegenrechenbar? Und da wird oftmals die Diskussion geführt, können wir denn analog zur Brandmeldeanlage, die ja unter bestimmten Bedingungen bei der Ringverkabelung vom Funktionserhalt befreit wird, auch bei einer bauordnungsrechtlich geschuldeten Anlage, wo die LAR des entsprechenden Bundeslandes anzuwenden ist, kann man das auch auf eine SAA anwenden. Und die Argumentationen sind da weitreichend, weil die erste Argumentation ist zum Beispiel, was steht in der DIN 14675, wenn wir eine SAA und eine BMA gemeinsam in einem Objekt haben, die eine die andere auslöst, dann wird das Ganze als ein System bezeichnet. Also könnte man ja, wenn man ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge denkt, auch die LAR darauf auslegen, dass die Anforderungen, die für BMA gelten, doch bitte auch für SAA zu gelten haben. Ja, so leicht geht das aber eben nicht, weil die LAR ist ja nicht so explizit geschrieben, dass man darin die Leistungsmerkmale einer SAA herauslesen kann. Da ist nicht die Rede von Sicherheitsstufe römisch 1, 2 oder 3 und welche Folgen das Ganze in einem Falle eines Fehlers hat und schon gar nicht sind die Fehler beschrieben, sondern wenn man sich im Kapitel 5 die beiden interessanten Absätze anschaut, das ist C für den Funktionserhalt der Brandmeldeanlage und D, da kommt's, für den Funktionserhalt der Alarmierungsanlage. Da fällt eine SAA drunter. Und da gibt es diese Ausnahme nicht. Mal grob vom Inhalt her zusammengefasst heißt es, bei Alarmierungsanlagen ist die Installation der Leitungen in Funktionserhalt auszuführen. Ausgenommen davon sind die Bereiche, die bereits innerhalb eines Brandabschnitts zur Versorgung der Komponenten in diesem Brandabschnitt dienen. Heißt für eine Lautsprecherinstallation bis zum Erreichen des Brandabschnitts, wo sich die Lautsprecher drin befinden, installiert man in Funktionserhalt und wenn ich dann im Brandabschnitt bin, wo die Lautsprecher mit versorgt werden, dann kann ich auf den Funktionserhalt verzichten. Eine Ringverkabelungsausnahme gibt es in diesem Kontext nicht. Das heißt, wenn man das möchte, das kann ja durchaus auch relevant sein, muss man von dieser grundsätzlichen Forderung abweichen. Das heißt, wie wir schon auch in der DIN 14675 lesen können, in der Phase Konzept, also ganz am Anfang des Objektes, muss man sich Gedanken darüber machen, ob man von den Grundforderungen der LAR abweichen möchte und dann das als Ausnahme titulieren und eine gleichwertige Lösung ansetzen. Und die muss dann mit den zuständigen Stellen abgestimmt und dann entsprechend dokumentiert sein. Und unter der Bedingung kann man dann auch auf Funktionserhalt bei der Ringverkabelung unter Umständen verzichten. Lösungen wären da zum Beispiel Zuführung durch zwei unterschiedliche Brandabschnitte in den zu versorgenden Brandabschnitt, also den einen Teil des Ringes linksrum durch andere Brandabschnitte als den rechten Teil des Ringes und damit möglicherweise dann den Funktionserhalt sparen, weil man darstellen konnte und zusammen mit den zuständigen Stellen abgestimmt hat, dass dies eine gleichwertige Lösung gegenüber der generellen Forderung der LAR ist. Und dann klappt es auch mit dem Verzicht auf Funktionserhalt bei der Ringverkabelung. Würde das aber nicht der Fall sein, würde der Prüfer sich die Anlage anschauen, sieht keine bauordnungsrechtlich verwertbare Lösung, die für ihn schon so dokumentiert ist, dass er das als bauordnungsrechtliche Grundlage verwenden kann, dann gilt automatisch die Leitungsanlagenrichtlinie des Bundeslandes, wo die Prüfung vorgenommen wird. Und da ist von so einer Ausnahme nicht die Rede für SAA. Und damit könnte es zu dem einen oder anderen nicht ganz unerheblichen Mangel kommen, weil eine solche Situation dann einfach so zu ertüchtigen, einen Teil des Rings oder den Ring dann bis zum Erreichen des zu versorgenden Brandabschnitts nachträglichen Funktionserhalt zu ertüchtigen, wird die ein oder andere größere Aufwendung bedeuten. Deswegen ganz am Anfang die Augen auf, gut dokumentieren, dann klappt es am Ende auch mit der Abnahme.
Zweite Frage. Kann bei Sicherstufe 2 nach LAR auf Funktionserhalt von zum Beispiel Linie B verzichtet werden?
Ja, auch so ein Thema, was in der Praxis manchmal auffällt und dann versucht wird zu begründen. Im Prinzip könnte man von vornherein auch hier wieder eine Abweichung nicht zur LAR, sondern zur Norm schreiben. Man kann jederzeit von normativen Anforderungen abweichen, wenn man es richtig macht. Und hier wäre es so, dass wir ja für die Leitungsinstallation, zum Beispiel zu den Lautsprechern, wie immer beides beachten müssen. Die Anforderungen aus der DIN VOD 0833 Teil 4, jüngst aus Juni letzten Jahres, also 2024. Und parallel dazu natürlich auch die Anforderungen aus der Leitungsanlagenrichtlinie des entsprechenden Bundeslandes, sobald die Anlage bauordnungsrechtlich gefordert ist. Beides zusammen ergibt, wie eben schon gesagt, Installation und Funktionserhalt generell. Da gibt es nur die Ausnahme in der LAR, wenn ich den zu versorgenden Brandabschnitt erreicht habe, brauche ich keinen Funktionserhalt mehr. Da gibt es keinen, auch nicht einen, nicht nichts, gar nichts, einen Hinweis auf eine AB-Installation. Es heißt generell, die Leitungsanlagen der Alarmierungsanlage sind in Funktionserhalt auszuführen, mit dieser einen Ausnahme. Und weil dann AB-Installation zum Beispiel einer der Lösungen ist, wenn ich Sicherheitsstufe 2 für die SAA habe, also dafür sorgen muss, dass ein Alarmierungsbereich irgendwie redundant versorgt wird, weil ja zum Beispiel der Ausfall eines dieser Leitungen nicht dazu führen darf, dass der Alarmierungsbereich nicht mehr beschallt wird, sondern ich muss ihn ja nach wie vor mit den reduzierten Anforderungen an die Sprachverständlichkeit weiter beschallen. Selbst wenn ein Fehler wie kurzes Unterbrechen oder fehlergleicher Wirkung oder neuerdings auch einer auf der Übertragungsleitung verorteten IT-Komponente der SAA es damit zum Ausfall kommt, dann also weiter funktionierender Alarmierungsbereich. Wie erlange ich das? Zum Beispiel mit einer AB-Installation. Und es gibt keinen Hinweis darauf, dass ich nur A mit Funktionserhalt installieren muss, sondern es gibt nur die allgemeine Forderung, Leitungsanlagen der Alarmierungsanlage sind in Funktionserhalt. Die LAR macht da eben keinen Unterschied zwischen einer redundanten und nicht redundanten. Und es ist auch nicht allgemein, die Anlage muss in Funktionserhalt bleiben. Das wäre ja zum Beispiel mit der Hälfte des Funktionserhalts auch. Da steht, die Leitungsanlage muss in Funktionserhalt ausgeführt werden. Wie gesagt, das ist die sture Forderung, wenn man es eins zu eins aus den Anforderungen liest. Aber es gibt eben wirtschaftlich betrachtet, wenn man es früh genug anstellt, in der Konzeptphase die Möglichkeit, das zu regeln und zu lenken, indem man dann zum Beispiel genau diese Ausnahme begründet, mit den zuständigen Stellen abstimmt und dokumentiert. Und zwar so dokumentiert, dass bauordnungsrechtlich relevant wird und später in der Prüfung keine Probleme bereitet.
Dritte Frage. Bis wo muss Funktionserhalt nach LAR der Lautsprecherstromkreise installiert werden?
Ja, das geht jetzt schnell. Da müsste ich jetzt eigentlich für eine lange, lustige Geschichte tief in die Trickkiste greifen, aber brauche ich gar nicht. Ich habe ja gerade schon gesagt, LAR fordert bis zum Erreichen des Branchenabschnittes, den ich da eben versorge, da wo die Lautsprecher drin sind. Allerdings, wer schon mal ein oder andere zeichnerische Darstellung dazu gesehen hat, wird einen Spruch vielleicht noch in Erinnerung haben, der da für mich völlig unbegründet, und ich weiß auch gar nicht, wo er steht irgendwo, der da lautete: Der Funktionserhalt ist fortzuführen bis zum Erreichen der ersten Klemmstelle oder bis zum ersten Lautsprecher. Da fragt man sich natürlich, wo kommt denn dieser Spruch eigentlich her? Weil LAR sagt, sobald ich den Brandabschnitt erreicht habe, den ich versorge, brauche ich keinen entsprechenden Funktionserhalt mehr. Was wäre denn mit einer Lösung? Ich durchdringe die Brandwand bis zu dieser Brandwand noch in Funktionserhalt und dahinter nehme ich zwar das E30-Kabel, installiere das weiter, mache nicht künstlich noch extra eine Klemmstelle dahin, das wäre ja mehr Fehlerquelle, sondern nehme dieses Material und befestige es in den von mir aus preiswertesten zulässigen Sammelhalter bis zum ersten Lautsprecher und dann wechsle ich das Material in das ganz preiswerte Installationsmaterial ISTI zum Beispiel. Das wäre eine sehr wirtschaftliche Ausführung. Und ja, das ist so eine Geschichte, die da im Hintergrund immer schwebt. Ich musste mal als Sachverständiger ein Gutachten genau darüber machen, weil zwei aneinander geraten waren und der eine behauptete, dass der Spruch richtig sei, ich muss den Funktionserhalt auch im zu versorgenden Brandabschnitt noch bis zum ersten Lautsprecher führen. Was für ein Unsinn, steht ja nirgendwo. Und der andere behauptete, nein, das braucht man nicht. Ich kann sehr wirtschaftlich arbeiten und zwar mit dem Funktionserhalt direkt hinter der Brandwand aufhören und dann zwar das Kabel nicht extra schneiden, sondern bis zum ersten Lautsprecher weiterlegen. Zum Beispiel den preiswertesten Sammelhalter. Damit habe ich natürlich keinen Funktionserhalt mehr, aber ich muss keinen großen Aufwand betreiben. Und wenn man sehr, sehr große Objekte anschaut, Objekte, wo wir zum Beispiel 750 Stromkreise, also entsprechende Alarmierungsbereiche haben und tausende von Lautsprechern, dann kann das schon ein Faktor sein, der auch in die fünfstelligen Eurobeträge geht. Und dann lohnt es sich auch schon mal, einen Sachverständigen mit einem Gutachten zu beauftragen. Das war die lange Geschichte, die dahinter steckte. Mit einer ganz kleinen Erklärung.
Sehr schön. Vierte Frage. Reicht es aus, die Brandfalldurchsage und den Aufmerksamkeitston 10 dB lauter zu machen als die Störgeräusche?
Ja, jein müsste ich eigentlich sagen, weil da stecken ja direkt zwei Fragen in einer drin. Ganz klar ist, der Aufmerksamkeitston muss 10 dB über Störschall liegen. Dann haben wir den schon relativ gut behandelt. Es gibt noch drei andere neuralgische Pegel für den Aufmerksamkeitston, den wir auch regelmäßig als DIN-Alarmton bezeichnen. Das wären mindestens 65 dBA. In Ruhe- und Schlafräumen mindestens 75 dBA und maximal 120. Dann hätten wir die Pegel für den Aufmerksamkeitston komplett abgefrühstückt und das funktioniert auch immer. Bei der Sprache sieht das völlig anders aus. Bei der Sprache kann es unter bestimmten idealen akustischen Bedingungen schon mal funktionieren im Einzelfall, dass ein Abstand zwischen Störsignal und Nutzsignal, sprich zwischen Störgeräuschen und der Sprache von 10 dB funktioniert. Mit den Anforderungen an die Sprachverständigkeit. Kann aber auch durchaus sein, dass das nicht der Fall ist. Und deswegen hat man sich gänzlich davon entfernt, einfach nur pauschal zu sagen, ein bestimmter Abstand zwischen Stör- und Nutzsignal bei der Sprachübertragung ist hinlänglich. Das ist eben nicht so, sondern funktioniert nur unter ganz speziellen akustischen Bedingungen. Also, was haben wir normativ gemacht? Wir haben mit dem Thema einerseits aufgeklärt, haben gesagt, wenn wir bestimmte sehr, sehr einfache akustische Voraussetzungen haben, wie wir sie beim vereinfachten Planungsverfahren genauestens in der Norm definiert bekommen haben, dann reicht es ausnahmsweise mal aus, einen Abstand zwischen Störsignal und Nutzsignal mit sogenannten Summenpegeln, LAEQs, also A bewertete äquivalente Dauerschalldruckpegel zu machen. Dann wären es 15 Dezibel. Gleichzeitig haben wir definiert, dass der Mindestschalldruckpegel in jedem ADA bei einer SAA 75 dBA betragen muss. Und alle anderen Überlegungen lassen ein einfaches Vergleichen der Summenpegel nicht zu, sondern dann heißt es pauschal, die Sprachverständlichkeit steht im Vordergrund und der Störschall und der Nutzschall müssen einen dazu passenden Abstand haben, damit die Forderungen an die Sprachverständlichkeit erreicht werden. Also pauschal einfach zu sagen, 10 dB klappt, das ist Märchen, das hat man vor 50 Jahren vielleicht mal gelehrt, da sind wir weit von weg, weil wir uns halt auch ein Stückchen weiterentwickelt haben.
Fünfte Frage. Warum führen Brandschutzgehäuse, um die SAZ regelmäßig zu mängeln?
Ja, bei so einem Thema, da stellen sich fast bei mir die Nackenhaare auf. Wir wissen ja, dass Beschallungsanlagen eigentlich von der ihr zugeführten elektrischen Energie nur sehr, sehr wenig in Schallenergie umwandeln. Und da haben nicht nur die Lautsprecher einen sehr, sehr großen Teil, einen schlechten Wirkungsgrad zu haben, sondern natürlich wird auch in den Zentralen sehr viel der zugeführten elektrischen Energie in Wärme umgewandelt. Und jetzt auf die Idee zu kommen, so eine Zentrale einzupacken in ein Gehäuse, welches auch noch Feuerwiderstandsfähigkeit besitzt, also grundsätzlich auch isolierende Wirkung aufzeigt, ist rein physikalisch betrachtet nicht wirklich eine gute Lösung. Dennoch gibt es selbstverständlich solche Gehäuse. Man findet das auch in der Praxis regelmäßig vor. Ich sag mal, weil der Platz wieder mal sehr gering ist, um zum Beispiel mit Trockenbau einen entsprechend passenden Raum nach LAR drumherum zu bauen, dann kommt man auf die glorreiche Idee, die Zentrale in ein solches Gehäuse einzupacken. Das funktioniert regelmäßig gerne nicht. Warum? Ja, es gibt diese Gehäuse, die zum Beispiel auch einen allgemeinen Verwendbarkeitsnachweis haben. Der muss ja mindestens für so ein Gehäuse vorliegen. Aber wenn wir auch da in der LAR nachlesen, sehen wir, dass der Verwendbarkeitsnachweis gar nicht das Einzige ist, was da gefordert wird, sondern es ist eine parallele Anforderung, ebenfalls mit zu erfüllen. Und die heißt, der Nachweis des Funktionserhalts muss vorliegen. Ja, und wie sieht das denn aus bei so einer Sprachalarmanlage? Im Regelfall ist die individuell zusammengebaut und auch individuell betrieben. Ja, es gibt Komponenten oder es gibt Sprachalarmanlagen von der Stange als ein Standgehäuse oder an die Wandgehäuse, also an die Wand schraubbares Gehäuse als nicht modifizierbare Einheit. Und wenn man die jetzt auf Maximallast auslegt und dann mit einem Schrank drumherum prüft, dann wäre die Kombination in Ordnung. Allgemeiner Verwendbarkeitsnachweis, ordnungsrechtlich natürlich verwertbar, und der Nachweis der darin eingebauten Komponente, dass der Funktionserhalt mit der entsprechenden Feuerwiderstandsdauer, 30 Minuten im Regelfall, auch dann funktioniert. Dann wäre das erledigt. Aber was ist die Praxis? Die Praxis ist, wenn wir so kleine wandgeschraubte Geräte haben, haben wir meistens nicht das Problem des Raums, sondern wir haben das Problem des Raums, dass man auf die glorreiche Idee kommt, da ein solches Gehäuse drumherum zu bauen, wenn es um größere Zentralen geht, wo ein individueller Zusammenbau der Zentrale vorliegt. Also die Anzahl der Verstärker und Komponenten, die da in den Schrank eingebaut werden, ist zugeschnitten auf die spezifischen Verhältnisse im Objekt und selbstverständlich auch die Ansteuerung. Das heißt, wie viel Leistung wird aus der Zentrale entnommen, wie viel Wärme fällt letzten Endes ab. Und das führt dann regelmäßig genau zu dieser Aufgabenstellung, die man dann parallel miterfüllen muss, nämlich nicht nur Verwendbarkeitsnachweis, sondern zusätzlich noch der Nachweis, dass das Ganze über die vorgesehene Dauer auch in Funktion bleibt. Und dann herzlichen Glückwunsch. Diesen Nachweis rechnerisch zu führen, nachträglich zu führen, führt oftmals dann zu einer Aussage, die ich jetzt schon mehrfach von meinem Auftraggeber gehört habe. Ja, wenn wir das vorher gewusst hätten, dass so ein Sachverständiger so viel kostet, der dann diesen thermischen Nachweis errechnet mit der individuell darin eingebauten Anlage, dann hätten wir uns auch den Raum in Trockenbau drumherum bauen lassen können. Genau, bitte eher in diese Richtung denken in Zukunft.
Sechste Frage. Was sind die üblichen Mängel im Zusammenhang mit Sprechstellen der SAA?
Ja, Sprechstellen der SAA. Gerne gab es diese schon immer. Und auch seitdem wir den Begriff ELA-Anlage haben, die im Brandfall verwendet wird, kommt man schon mal auf die Idee, braucht denn zum Beispiel die Feuerwehr oder brauchen andere Sicherheitskräfte eine Sprechstelle, wo im allerschlimmsten Fall denn live eingesprochen wird, um auf zum Beispiel eine schlimme Situation reagieren zu können. Oder einfach nur, um eine Entwarnung durchzugeben. Wie auch immer, wenn der Bedarf an einer solchen Sprechstelle da ist, und noch besser wird der Bedarf, wenn er ordnungsrechtliche Bedeutung bekommt, durch zum Beispiel Benennung im Brandschutzkonzept, dann muss man sich genau überlegen, wofür ist diese Sprechstelle wirklich da, welchen Stellenwert hat sie und welche Probleme können damit auftreten. Bei der Prüfung einer SAA sind die Klassiker falsche Einstellung der Sprechstelle, was zum Beispiel die Mikrofonempfindlichkeit angeht. So ein typischer Fall ist, ich frage den Errichter, können wir die Sprechstelle jetzt mal prüfen? Ja, wir können sie prüfen. Okay. Dann drücken wir jetzt die entsprechende Sprechtaste, wählen vorher ein paar Kreise aus und den Kreis, wo wir uns gerade befinden, den wählen wir bitte mit aus. Betätigung der Sprechtaste und schon beginnt es, eine Rückkopplung hörbar zu machen. Also ein Pfeifen, kennen Sie alle. Ja, und dieses Pfeifen setzt natürlich die Wirksamkeit der SAA extrem herab, weil eine Anlage, die in die Rückkopplung geht, ist nicht wirksam. Da ist dann schon irgendwas falsch gegangen. Nächster Punkt, man betätigt die Sprechtaste, spricht rein, hört gar nichts. Oder es ist so leise, dass man sich anstrengen muss, was zu hören. Oder genau das Gegenteil, man hat zwar eine gute Einstellung gewählt, um eine Rückkopplung zu unterdrücken, aber die Empfindlichkeit des Mikrofons ist so extrem hoch, dass selbst moderate Sprechabstände und nicht zu lautes Sprechen schon zu extremen Pegeln an den Lautsprecher führen. Wie auch immer, die Audioseite ist oftmals genau das, was stiefmütterlich behandelt wird. Und ja, die richtige Einstellung der Sprechstelle kann dazu führen, dass das Ding richtig funktioniert, aber im Regelfall oftmals vorzufinden, dass das nicht der Fall ist. Man kann gegen Rückkopplung und falsche Einstellung selbstverständlich was machen. Da gibt es viele anlagentechnische Modifikationen bis hin zu raumakustischen Modifikationen, um da eine optimierte Situation herzubringen. Ja, und zu guter Letzt der Hinweis, wenn man eine solche Sprechstelle hat, schaut man mal in die Norm rein, was die denn dazu sagt. Weil da gibt es im Part, wann messen wir die Sprachverständlichkeit zum ersten Mal der SAA? Bei der Inbetriebssetzung. Und wie messen wir das, wenn wir eine bauordnungsrechtlich geschuldete Sprechstelle haben, wie zum Beispiel eine Feuerwehreinsprechstelle? Dann gibt uns die Norm vor, wie man das macht. Mit einem kopfähnlichen Lautsprecher vor dem Mikrofon dieser Sprechstelle. Der Abstand ist vorgegeben, der Pegel am Mikrofon ist vorgegeben. Wenn man das alles so richtig macht und der Errichter das so einstellt, dass diese dort in der Norm angegebenen Werte auch zu einer auskömmlichen Funktion führen, dann wird es funktionieren. Dann muss nur noch der Rest hinten dran auch stimmen, damit die Wirksamkeit der Anlage dargestellt ist. Vielleicht noch ein Punkt. Wir brauchen bei der Zuführung der Leitungen zu den Sprechstellen auch die Frage danach, was ist für eine Sicherheitsstufe im Gebäude? Wie viele Alarmierungsbereiche gibt es? Weil davon abhängig muss überlegt werden, brauchen wir vielleicht mehr als nur eine Zuleitung zu der Sprechstelle? Weil was ist das für ein Weg? Es ist ein Übertragungsweg und auf die Übertragungswege nach Norm sind die Anforderungen der Sicherheitsstufen anzuwenden. Fantasieren wir mal, wäre es ein Objekt, wo zum Beispiel der Ausfall eines solchen Weges nicht dazu führen darf, dass ich die Alarmierungsbereiche gar nicht mehr erreichen kann, dann wäre auch eine redundante Anbindung der Sprechstelle erforderlich. Das heißt, man muss manchmal sogar auf das Produkt gucken, ob das überhaupt eine redundante Anbindung zulässt. Ja, ich denke, das wäre so ganz schnell geschossen, das Typische, was mir immer wieder auftritt bei den Prüfungen, wo auch die entsprechenden Fragen zugestellt werden.
Siebtens. Was sind die üblichen Mängel bei der Einstellung der SAA, also bei der Einmessung?
Ja, wir Audiomenschen nennen das immer Einmessung. Das kommt eigentlich aus der Pro-Sound-Situation, wo man früher gesagt hat, wir bauen nicht einfach die Beschallungsanlage in ein Gebäude ein, da schalten wir sie ein und dann ist sie in Ordnung, sondern dieser Prozess, eine richtig gut funktionierende Beschallungsanlage erstmal erhalten zu können, das ist ein iterativer Prozess aus messen, einstellen, bis man sich an ein Optimum herangearbeitet hat. Und dann ist so ein komischer Ausdruck entstanden, der nennt sich dann Einmessen. Die Audiomenschen, die wissen sofort, was damit gemeint ist. Jemand, der in Anführungszeichen aus dem Bereich SAA kommt und sich vorwiegend mit solcher Thematik beschäftigt, das ist natürlich auch eine Beschallungsanlage, die den gleichen akustisch-physikalischen Hintergründen unterliegt. Und der kann dann oftmals nicht was mit diesem Begriff Einmessen anfangen. Deswegen ganz kurz hier die Erklärung, ja. Also, das Einstellen der Anlage ist ein iterativer Prozess. Er wird vorgenommen, wenn die Anlage in Betrieb genommen wird. Und ja, dieser Einmessprozess ist nicht damit beendet, die Anlage einzuschalten, mit den Ohren mal in die Alarmierungsbereiche reinzuhören und zu glauben, jo, hört sich alles gut an, fertig, wir können in Betrieb gehen. Das wird nicht der Fall sein. Natürlich ist es so, dass man sich an räumliche Bedingungen möglicherweise anpassen muss, auch im schlimmsten Fall die Lautsprecheranpassung ändern muss. Also was sind die typischen Mängel? Zu laute ADAs, zu leise ADAs, gleichartige ADAs mit gleichartiger Nutzung unterschiedlich laut, mal bis an die Ausstörungsgrenze der Verstärkung, mal nur so, dass man gerade eben ein Signal bekommt. Dann die Einstellung auf besondere akustische Eigenschaften im Raum. Habe ich zum Beispiel einen Raum, der eine ausgeprägte, tieffrequente Nachhallzeit besitzt und es dröhnt und wummert immer so und ausgerechnet in so einem Objekt wird auch noch eine männliche Stimme verwendet, zum Beispiel zur Alarmierung, dann wird man merken, dass die Anlageneinstellung nicht gut gelungen ist, wenn genau so eine Wiedergabe der Fall ist, dass die tiefen Frequenzen in einem solchen Raum angeregt werden. Was macht man bei der Einmessung der Anlage? Man verwendet Filter, wie hier jetzt in diesem Beispiel einen Hochpass. Denn Anlagen, wo man Pegelprobleme hat, wo man die Anlage bis ans Ende aussteuern muss, um einigermaßen weit genug über den Störgeräuschpegel zu kommen, und man bemerkt, wir könnten noch ein bisschen mehr Sprachverständlichkeit erlangen, wenn die Anlage noch ein paar dB mehr bringen würde. Auch das stellt man dann bei der Einmessung fest. Dann wäre es schon ganz gut, wenn man zum Beispiel Dynamikbearbeitung hätte. Also einen Kompressor ansetzt, um noch ein paar dB mehr aus dieser Anlage rauszuholen, indem man das Sprachsignal leicht komprimiert. So im Bereich von 3 dB ist da gar nicht so dramatisch Schlimmes zu erwarten. Und 3 dB wissen wir, dann holen wir schon das Doppelte aus der Anlage raus. Das heißt, also da könnte unter Umständen unsere Anlage auch ein bisschen mehr Pegel leisten und damit auch möglicherweise mehr Abstand zum Störgeräusch und damit mehr STI-Werte nach oben gehend korrigieren, also höhere Sprachverständlichkeit erlangen. Aber Augen auf, nicht zu viel Pegel, damit wir nicht zu weit in die Maskierung gehen. Und genau das ist der nächste Punkt, auch beim Einmessen, auch iterativ. Das heißt, auch der Pegel ist so zu wählen, dass wir ein Optimum der Sprachverständlichkeit erlangen. Und das muss nicht immer der Vollpegel sein, weil auch hier ist es ein iterativer Prozess. Langsam Pegel erhöhen, überprüfen, was sagt die Sprachverständlichkeit. Und ab einem bestimmten Punkt wird man bemerken, man kommt mit sehr großen Pegeln zu weit in die Maskierung und der STI rauscht uns wieder nach unten ab. Und das ist kein Prozess, den man mal ebenso schnell mit 1-2 Minuten Einstellung aus dem Ärmel schüttelt. Das ist ein iterativer Prozess, der bei komplexen Projekten auch schon mal eine größere Zeit in Anspruch nimmt. Ja, dann kommt man zu so einer Anlage hin, soll sie prüfen und sieht, dass das ganze Potenzial, was da ist, einfach nicht ausgeschöpft wurde, weil, ja, wir wissen, wie das im Bau ist. Am Ende wird immer alles ganz knapp und wir haben alle keine Zeit und dann nimmt man irgendwie in Betrieb und dann kommt da noch der Prüfer an und der erkennt, ja, eigentlich hätte es besser sein können, aber die Einmessung ist halt einfach nicht gut gelaufen und damit sind da ja Mangelsituationen entschieden, die man hätte vermeiden können, wenn man sich doch die paar Stunden mehr Zeit für eine ordnungsgemäße Einmessung genommen hätte.
Sind wir beim Thema Steam. Achte Frage. Welche Mängel werden bei der STI-Messung oft gemacht?
Ja, da könnte ich jetzt fast einen halben Tag drüber erklären und erzählen, weil tatsächlich haben wir ja das Seminar auch, Messung der Sprachverständlichkeit. Und da brauche ich auch tatsächlich einen Großteil des Vortragszeitraums neben den praktischen Übungen, wo wir die Hintergründe beleuchten. Wann ist wie so eine Messung vorzunehmen? Unter welchen Bedingungen muss ich welches Verfahren anwenden? Weil es gibt durchaus äußere Bedingungen, die sind ein No-Go zum Anwenden der direkten Methode. Direkte Methode, das sind die hübschen kleinen Geräte, die man in der Hand halten kann, auf den Knopf drückt und innerhalb von 15 Sekunden einen STI-Wert angezeigt bekommt. Direkte Methode. Ja, immer wenn etwas besonders schnell und einfach geht, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, gibt es auch immer irgendwelche Dinge, die nicht so schön sind. Genau, so ist das nämlich auch bei der direkten Methode. Sie ist grundsätzlich gutes Verfahren und gerade auch durch die gute Anwendung in der Praxis ein etabliertes Verfahren. Aber im Auge muss man behalten, dass es sehr viele Umgebungsbedingungen gibt, die damit einhergehen, dass wenn ich die direkte Methode unter Missachtung der eigentlichen No-Go-Kriterien doch messe, dass dann diese entsprechenden Ergebnisse, die ich erzeuge, sehr zweifelhaft ausfallen. Ja, die typischen Fehler sind also, es wird eine Messung nach der direkten Methode gemacht, STI-Werte sehen alle wunderschön aus und wird schön dokumentiert, aber es wurde zum Beispiel nicht geprüft, ob impulshafte Störgeräusche vorherrschen oder ob schwankende Störgeräusche da sind. Was ist denn das überhaupt? Impulshafte Störgeräusche, da geht einer draußen am Flur lang und hat einen harten Gang und man hört jeden Klack, Klack, Klack Schritt oder eine Wandverkleidung knackt ständig vor sich hin, weil dort thermische Ausdehnungen stattfinden oder irgendwo finden im Baukörper noch Arbeiten statt und jemand bedient einen Hammer oder eine Tür fällt zu. Alles Impulse, Diese Impulse dürfen nicht da sein. Und deswegen muss zunächst eine Überprüfung stattfinden, ob diese Impulse da sind oder die Situation ohne diese impulshaften Störgeräusche vorhanden ist. Und da muss das dokumentiert werden. Ohne diese Dokumentation ist die Dokumentation der SDI-Werte eigentlich wertlos. Genauso ist es mit störenden Geräuschen, die schwankend sind. Also was sind schwankende Störgeräusche? Ich kenne das aus meiner Messpraxis. Am Anfang sind die Menschen, die mich begleiten wollen oder sollen, bei der Messung immer noch alle hellauf begeistert und gucken mir bei jeder Messung über die Schulter. Das ist so die ersten 5 Messungen noch sehr interessant und danach ist es langweilig, weil ich immer auf denselben Knopf drücke und dann zum nächsten Messpunkt laufe nach 15 Sekunden. Dann sondern sich die 5, 6 Leute ab in irgendwie eine 13 Meter entfernte Ecke und quatschen. Das sind schwankende Störgeräusche. Und die dürfen nicht sein, weil die Messergebnisse maßgeblich verfälschen und auch regelmäßig so verfälschen, ohne dass das Messgerät merkt, dass da ein Geräusch vorhanden ist, was da nicht sein sollte und Fragezeichen ausgibt. Nein, das passiert auch leider sehr, sehr oft, dass das Messgerät keine Fragezeichen ausgibt und durch die schwankende Störgeräusche regelmäßig falsche Ergebnisse angezeigt werden. Das genau Gleiche passiert auch, wenn wir eine verzerrte Übertragung über die Beschallungsanlage haben. Und das Gleiche passiert auch, wenn die Beschallungsanlage, also die Wiedergabe über Lautsprecher, Echos oder Flatterechos erzeugt. Also, von all diesen Dingen muss sich der Messende zunächst überzeugen, dass diese Randbedingungen gut sind, diese störenden Effekte nicht vorhanden sind. Und das muss er dokumentieren. Wenn er das nicht dokumentiert, kann man die Prüfung dieser Ergebnisse auch nicht ernst nehmen. Weil ich weiß ja nicht, ob dann letzten Endes sich davon überzeugt worden ist, dass die Umgebungsbedingungen auch gut sind. Jetzt kommt noch die damit im Bundle stehende Frage, ja was ist denn, was mache ich denn, wenn solche Verhältnisse da sind? Kann ich dann einfach mit diesem Gerät nicht messen? Genau, da kann man mit dieser Methode nicht messen. Dazu gibt es zum Glück noch die indirekte Methode. Die ist mit computerbasiertem technischem Aufwand, die ist in der Lage, unter solchen Bedingungen verlässliche Ergebnisse zu erzielen. Ja, und damit hätten wir das Thema rund in Kurzform.
Mega. Neuntens, warum ist das SAA-Konzept bzw. das Brandmeldealarmierungskonzept für die Sachverständigenprüfung überhaupt wichtig?
Ja, wenn wir uns mal ein bisschen den Blick in die Vergangenheit wagen, und ich sag mal in die junge Vergangenheit, 5 Jahre, ein bisschen mehr, DIN 14675, 2020er Version, die ist jetzt mehr als 5 Jahre alt, da wird, und das haben wir dann ja auch verwendet, um die restlichen 0833er schön zu machen, also zu bearbeiten, auch bei der 4 haben wir das gemacht, wir haben immer wieder genau darauf Rücksicht genommen, was passiert in der Konzeptphase. Nicht nur von SAA, sondern auch natürlich von BMA. Und immer wieder werden der Konzeptphase ganz bedeutende Funktionen gegeben. Also Abstimmungen, Festlegungen. Genau genommen könnte man das allgemein bezeichnen, die gesamten Spielregeln. Wie ist zum Beispiel eine SAA zu planen und wie ist sie später zu bauen und zu betreiben? Mit vielen Randbedingungen, angefangen von der Sicherheitsstufe über wo muss alarmiert werden, haben wir Teilbeschallung, haben wir eine Vollbeschallung, also im gesamten Gebäude, welche Ausnahmen werden gemacht, wo kommt die Zentrale hin, wie ist die Energieversorgung, also im Prinzip auch wo wird selektiv möglicherweise alarmiert, welche Sprachen, wie viele, wo gleichzeitig. Also im Prinzip alle Funktionsparameter, die in irgendeiner Weise SAA und BMA angehen, die sind in der Konzeptphase bereits zu erarbeiten. Und das Dokument, welches alle diese Abstimmungen aufnimmt, heißt mindestens seit 5 Jahren Brandmeld- und Alarmierungskonzept. Natürlich kann man die Dinge auch voneinander trennen und kann sagen, ja, BMA dokumentieren wir in einem Konzept und SAA dokumentieren wir in einem anderen Konzept. Das dürfen 2 Dokumente sein. Das ist jetzt nicht so der dramatische Unterschied. Es kommt schließlich nicht an, wie die Kinder heißen, sondern wie gut sie erzogen sind. Und das wollen wir hier drauf auch mal anwenden. Also, wir brauchen eine Dokumentation aus der Phase Konzept und im Idealfall heißt sie Brandmeld- und Alarmierungskonzept. Jetzt sind von diesen Dingern schon einige als Muster da draußen in der freien Bauwelt unterwegs. Die Muster sind alle unterschiedlich gut. Wichtig ist, dass wenn man es genau machen möchte, mal den Blick in die Normen wagt Und da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Man kann ja zum Beispiel eine Volltextsuche in einer solchen Dokumentation als PDF machen, wie zum Beispiel 08334, und sucht mal bewusst nach dem Begriff Bandel- und Alarmierungskonzept, wird dann durchs gesamte Dokument geleitet und könnte sich dann immer stichpunktartig aufschreiben, was gehört da alles rein. Das haben wir natürlich schon gemacht. In solchen Mustern, die gut sind, in einem Brandmeld- und Alarmierungskonzept ist genau das gemacht worden, dass man aus den betreffenden Normen alles das rausfiltriert, was dort benannt wird, was in dieses Konzept reingehört. Und dann kann man sich ein Muster machen. So, jetzt kommt genau der Grund, der dafür da ist, zu erklären, warum ist dieses Dokument so wichtig. Wie wir unsere Brandkonzepte, also die BSKs, die Brandschutzkonzepte kennen, sind da die Grundanforderungen drin definiert. Ja, ein kryptischer Satz wie die im Gebäude vorhandene ELA-Anlage wird im Brandfall verwendet, um damit Anweisungen an Bedienstete und Besucher zu übertragen. Ja, da weiß jeder Insider, da ist wohl eine SAA mit gemeint. Aber mehr steht da nicht. Da steht weder, kommt da ein Brandfallmikrofon dran, kommt da eine entsprechende Energieversorgung mit dran, soll da zum Beispiel vorgesehen sein, dass die Alarmierungsanlage mit auf der Sicherheitsstromversorgung liegt und welche weiteren Energieversorgungsmaßnahmen müssen getroffen werden, wo sind die Örtlichkeiten, wo wird was untergebracht, und schon gar nicht steht im BSK drin, in wie viel Sprachen zu übertragen ist oder ob verschiedene Bereiche des Gebäudes unterschiedliche Texte bekommen müssen, weil eine Selektivalarmierung vorgenommen wird. Alle diese Spezifikationen findet man üblicherweise im BSK nicht. Ja, und dann geht man ins Projekt, unterhält sich mit den betreffenden Personen. Ist es wirklich Absicht, fragt man dann den Brandschutzkonzeptverfasser, dass wir im gesamten Gebäude eine SAA haben? So steht es da ja mit diesem kryptischen Satz. Müssen wir vielleicht auch in den Technikbereichen mal drauf gucken, wer hält sich denn in den Technikbereichen eigentlich auf? Sind da auch unkundige Menschen? Nein, da sind nur ortskundige Menschen. Können wir vielleicht davon absehen, dort mit Lautsprechern Sprache zu übertragen? Sagt er, ja, können wir machen, da können wir auch den Tonalarm übertragen. Dann kommen diese Spezifikationen oftmals in eine Fortschreibung des BSKs rein. Schön, Haken dran. Aber was ist, wenn nicht? Wenn Sie nur in die entsprechende Dokumentation der Planung geraten und dann wird so geplant, dann wird fertiggestellt, dann kommt der Prüfer, liest das Brandschutzkonzept, BSK, sieht darin im gesamten Gebäude, das heißt für ihn Vollbeschallung, und durch Logik im fortlaufenden Projekt wurde richtig entschieden, doch eine Teilbeschallung auszuführen, aber nirgendwo wurde es für den Prüfer verbindlich dokumentiert. Und dann hat man schon ein Problem. Genau um diesem Problem aus dem Wege zu gehen, ist das Brandmeld- und Alarmierungskonzept von immenser Bedeutung, weil darin eben die Spezifikationen BMA, SAA aufgeschrieben sind. Und wir haben auch in den Mustern, die wir schon mal beim Normungskreis dazu in der Bearbeitung hatten, ganz klar beschrieben, was muss man denn anstellen, damit dieses Brandmeld- und Alarmierungskonzept auch für die Sachverständigen als verpflichtende Dokumentation wird. Ich sage mal allgemein dazu, man muss sie bauordnungsrechtlich relevant machen. Da gibt es viele Wege, die nach Rom führen. Wen das interessiert, der kann das dann gerne nachlesen. Wichtig ist, da rein gehören die Spezifikationen, die Besonderheiten und auch möglicherweise die genauere Beschreibung dessen, was der Brandschutzkonzeptverfasser eigentlich will. Und dann muss man noch einen Trick anwenden. Ist eigentlich gar kein Trick, sondern man muss dieses Dokument bauordnungsrechtlich relevant machen. Und dann gehört es mit zu den Prüfgrundlagen der Sachverständigen. Und die wünschen sich das auch. Weil es ist auch aus Sicht des Sachverständigen natürlich nicht schön, dass man sieht, im Projekt wurden gescheite Dinge gemacht. Aber die gehen aus der BSK-Dokumentation, die bauordnungsrechtlich dort zu verwenden ist, nicht hervor. Dann ist etwas, was geprüft werden muss, was aber nicht mit der guten Ausführung übereinstimmt. Das gefällt dem Sachverständigen auch nicht. Deswegen ist dieses Dokument von großer Wichtigkeit. Und ja, die Anwenderschaft da draußen muss das erkennen und hoffentlich in Zukunft BMA und SAA mit diesem Dokument erstellen und dieses Dokument auch bauordnungsrechtlich verwertbar zu machen. Ja.
Zehnte und letzte Frage für heute. Warum führen die Tasten Akustik ab oder akustische Signale ab, regelmäßig zu Mängeln an der SAA?
Ja, ich wollte dich jetzt nicht überfordern. Eigentlich gehören nur noch ein paar mehr Tasten dazu. Aber ich weiß, das sind wieder so komische Termini, die wieder nur den Eingeborenen in dem Thema so richtig geläufig sind. Also ja, Akustik ab, akustische Signale ab, Räumungsalarm ab und Automatik ab müssten wir jetzt noch dazu zählen. Wir haben mit all diesen vier Tasten oder Synonymen zu diesen Tasten in der neuen 0833 Teil 4 versucht aufzuräumen, also denen ganz klar nur eine einzige Funktion zu geben. Und diese eine Funktion heißt Stummschaltung. Den eingefleischten Audiomenschen ist das als Muting ein Begriff, also Mute, kommt aus dem Englischen, also Stummschaltung. Das war eigentlich bei SAA schon immer so, bis es die Feuerwehreinsprechstelle gegeben hat, gab es auch nur die Tasten Akustik ab und akustische Signale ab. Und dann hat sie jetzt also noch Zuwachs bekommen durch die zwei weiteren Tasten. Ja, also was wollen wir von dieser Taste? Wir wollen von der Taste, dass zum Beispiel, wenn die SAA im automatischen Brandfallbetrieb sich befindet, also von der BMA ausgelöst worden ist und jetzt vom Sprachspeicher im Loop immer wieder die Alarmdurchsage wiedergegeben wird. In diesem Zustand möchten wir bei Bentätigen einer dieser Tasten dafür Sorge tragen, und jetzt kommt's, dass nur Audio stumm geschaltet wird. Die Anlage ist immer noch im Brandfallbetrieb, im Alarmzustand. Ja, und genau das ist das, was üblicherweise schon mal als Mangel erkannt werden kann. Ja, die Prüfer, die müssen das natürlich ausprobieren. Also sagt man dem Errichter, jetzt sorgen wir dafür, dass die SAA mal in den automatischen Brandfallbetrieb versetzt wird. Und dann lassen wir mal einen dieser Tasten betätigen. Und wenn es dann nicht ordnungsgemäß installiert ist und die SAA sonst zum Beispiel in der Shopping Mall im Normalbetrieb immer Hintergrundmusik überträgt, kommt das schon mal vor, dass dann durch Betätigung der Taste versehentlich die Rückstellung der SAA programmiert wurde. Dann drückt man die Taste, die Brandfalldurchsage wird gestoppt und schwupp läuft die Hintergrundmusik wieder weiter. Das darf natürlich nicht sein, weil die SAA nach wie vor im Alarmzustand bleiben muss. Und zwar wie lange? So lange, bis die SAA von der BMA rückgestellt wird. Und sollte sogar eine manuelle Rückstellung der SAA schaltungstechnisch möglich sein, dann ist diese Schaltung auch nur funktionsfähig, wenn in der BMA kein Alarmfall mehr vorliegt. Das ist die klare normative Beschreibung. Also egal, welche dieser Tasten in Zukunft gedrückt wird, es wird bitte richtig installiert und richtig programmiert, nur Audio wird stumm geschaltet. Ja, was ist eine neue Forderung, die wir noch damit verknüpft haben? Eine, die ist auch durchaus eine Herausforderung. Beim Prüfen muss man darauf auch Wert legen. Beim erneuten Betätigung dieser Taste war vorher so, ja, dann ging halt der Brandalarm weiter, egal wo. Es war zwar gewünscht, dass das wieder von vorne beginnt oder am Sprachanfang beginnt. Jetzt ist es gefordert. Das heißt, beim erneuten Betätigen nach dem Stummschalten wird die Stummschaltung aufgehoben und dann gleichzeitige Forderung, der Wiedergabepunkt muss wieder an den Anfang gesetzt werden. Das heißt, die BFD wird von Anfang wiedergegeben. Das kann schon mal eine kleine Herausforderung auch für die Hersteller bedeuten, die das dann programmtechnisch vorsehen müssen. Ja, und dann noch der zweite Punkt, der auch an der Stelle neu beschrieben worden ist. Selbstverständlich dürfen in der Phase Konzept auch andersartige Lösungen für die spezifische, richtige Situation im jeweiligen Projekt ausgedacht werden und dokumentiert werden. Und wo kommt das rein? Ins Brandmeld- und Alarmierungskonzept. Also wenn ich eine davon abgeänderte Funktion der Tasten gerne möchte im Objekt, dann gehört das als Abweichung in die Phase Konzept und muss dann entsprechend aufgeschrieben werden. Und dann geht das auch. Generell aber die Stummschaltung, wie ich sie gerade beschrieben habe. Ja, damit wären wir durch.
Wahnsinn. Erstmal vielen Dank für die Zeit, für die tollen Fragen von dir, Andreas. Lieber Zuschauer auf YouTube oder Zuhörer im Podcast, wenn du jetzt sagst, Mensch, da fehlen mir noch 2, 3 Fragen, dann schickst du uns gerne mal zu. Das sammeln wir gerne und dann finden wir sicherlich nochmal Zeit für einen weiteren Teil. Andreas, vielen Dank.
Ja, Stefan, danke für die Plattform und wir werden bestimmt noch mehr Fragen bekommen. Ich kenne dafür.
Bin ich mir auch ganz sicher. Vielen Dank.
Denke ich.